Jeden Freitag von 3 bis 4 auf 102,6.
Ich freue mich schon voll auf die Klassenfahrt.
Ich mich auch. Ich war noch nie in Frankreich. Das wird bestimmt cool.
Meine Eltern haben ganz schön gestaunt, weil das schon sehr teuer ist.
Wieso denn? 300 Euro ist doch gar nicht so viel Geld.
Finde ich schon. Weißt du, warum der Raphael nicht mitgeht?
Woher weißt du, dass er nicht mitgeht?
Na, weil Frau Müller keinen Zettel von seinen Eltern bekommen hat, dass er mit darf.
Vielleicht hat er den auch später abgegeben.
Glaube ich nicht. Außerdem habe ich Frau Müller gehört, als sie zu Raphael gesagt hat, dass sie mit seinen Eltern sprechen will.
Ich glaube, dass Raphaels Eltern arm sind. Der hat auch nie ein Pausenbrot dabei. Das weiß ich, weil er immer meins weg ist.
Oh Mann, das ist aber schon traurig.
Stellt euch mal vor, wir wären in einem Land, in dem fast 16% der Menschen und jedes fünfte Kind in Armut leben. Wir befinden uns nicht in Bangladesch und auch nicht in Venezuela. Diese Zahlen gelten für Deutschland. Das finden wir krass.
Deshalb haben wir beschlossen, uns näher mit dem Thema zu beschäftigen. Wir sprechen mit Frau Steinhauer, die die Kleideroase und den Tafelladen in Ulm leitet, mit Frau Mann, die Sozialbürgermeisterin im Rathaus, und Frau Ambacher vom Obdachlosenheim.
Heute auf Sendung sind
die Freitagsreporter. Das sind Lotte, Anna,
Miro,
Leo,
Levin,
Moritz
und Marisa.
Was bedeutet für Sie, arm zu sein?
Wenn ich nicht mit dem Einkommen auskommen kann, wenn einer niemand hat, also keine Angehörige, der ist noch ärmer.
Eines der schlimmsten Dinge im Leben.
Und woran erkennt man Armut?
Schwierig.
Also meinen Sie, man erkennt Armut gar nicht? Oder?
Doch, wenn man sie erkennen will.
Was bedeutet für Sie Armut?
Ausgeschlossen sein von vielen schönen Dingen wie Theater, Konzerte. Sich nicht die Kleidung kaufen können, die man braucht. Eine sehr kleine Wohnung, wenn überhaupt, zu haben.
Und glauben Sie, man erkennt Armut, und woran erkennt man Armut?
Bei manchen Leuten erkennt man es, aber nicht bei allen. Es gibt sehr viel versteckte Armut, weil die Leute sich mehr oder weniger schämen, das offen zu zeigen, auch wenn sie nicht schuldig sind.
Was meinen Sie mit versteckter Armut?
Dass man es nicht offen sieht.
Ein Eis, eine Tafel feinster Schokolade, eine Selbstverständlichkeit, über die wir nicht nachdenken müssen. Außer vielleicht, dass es der Figur schaden könnte. Geld für Süßigkeiten, das Pausenbrot, Mittagessen oder das Abendessen ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Kino, Klassenfahrten, das neue Handy, ein neues Sofa, ebenfalls für uns selbstverständlich.
Menschen ohne Arbeit und am Rande der Gesellschaft, für die ist nichts mehr selbstverständlich.
Für den Kauf von Lebensmitteln bleiben ihnen meist nur wenige Euro pro Tag übrig, die dann für sämtliche Mahlzeiten ausreichen müssen. Nicht Eis oder Schokolade, sondern frisches Obst und Gemüse, Fleisch und Milchprodukte werden zu Luxusgütern, die sich Bedürftige nur selten leisten können.
Die Tafelläden und Kleideroasen in Deutschland setzen sich dafür ein, die Folgen der Armut in einem Land des Überflusses etwas zu lindern und den Betroffenen den Alltag etwas zu erleichtern.
Im Tafelladen, einer Einrichtung des DRK, können bedürftige Menschen mit einer Berechtigungskarte Lebensmittel kaufen.
Wer hätte das gedacht, dass wir einmal im Tafelladen einkaufen müssen, erzählen uns Christina M. und Manuela F. Ihre wahren Namen wollen die beiden alleinerziehenden Mütter uns nicht sagen, weil sie es schon peinlich genug finden, dort einkaufen zu müssen, dort, wo man ohne Berechtigungsschein gar nicht hinkommt. Dieser bescheinigt schwarz auf weiß, dass das Einkommen zum Leben nicht reicht.
Schildern Sie uns ganz kurz Ihre Situation.
Ich bin Hartz-IV-Empfängerin, habe ganz wenig Geld, 350 Euro im Monat, und da kommt die Tafel zum Beispiel ganz gut. Kleideroase ist ganz gut. Kriegt man sehr günstige Sachen, gute Sachen.
Haben Sie Kinder?
Und ich habe Kinder. Ich habe eine kleine 8-Jährige und Schulzeug muss ich dann noch besorgen. Da ist das alles ganz schön knapp. Fahrkarte, alles kommt dazu.
Also ich habe auch einen Sohn mit 5 Jahren, der geht jetzt Kindergarten, aber da kommen die Ausflugskosten dazu. Ja, und auch mit Hartz IV, also da schätze ich schon sehr, dass es die Tafel auch gibt.
Es gibt viele Formulare zum Ausfüllen, viele Belege, die man vorlegen muss, wenn man Hartz IV braucht.
Wie viel Bürokratiezeug muss man eigentlich erledigen, bevor man dann überhaupt ein bisschen leben kann?
Aber ganzen Block kann man bald sagen. Da muss man sich komplett nackig machen. Wortwörtlich, ja.
Der Hartz-IV-Antrag besteht aus vielen Blättern mit Formulierungen, die man erstmal verstehen muss und ist ohne Hilfe im Jobcenter für viele gar nicht möglich. Und längst ist das knappe Geld nicht auf dem Konto. Dann braucht man nämlich noch eine Meldebestätigung, obwohl man einen Perso hat. Man braucht die Bestätigung der Krankenkasse, obwohl man eine Versichertenkarte hat. Kontoauszüge der vergangenen 3 Jahre. Das kann bei manchen Familien zu einer großen Belastung werden. Vor allem, wenn man alleinerziehend ist. Wenn man Kinder hat. Bleiben da noch Wünsche oder hat man den Mut für Forderungen?
Was wünschen Sie sich für die Kinder? Was wünschen Sie sich für sich selber?
Ich wünsche, dass der Staat ein bisschen mehr an die Kinder denkt, dass sie mehr Unternehmungen machen können, dass die halt gleichgestellt sind mit Arbeitsleuten. Kinder, rede ich jetzt.
Ich selber? Ja, ich wünsche mir, dass es den Kindern auch besser geht als uns jetzt. Vielleicht, dass sie bessere Berufe kriegen, mehr gefördert werden, ja.
Auch das Essen, weil das Hartz IV, das ist so knapp, dass man da nicht so genau auf den Cent drauf gucken kann, dass man mal sagen kann, wenn man unterwegs ist, okay, kriegst jetzt ein Eis, da kriegst man ein Bonbon. Muss nicht übertrieben sein, aber dass sie das auch mitmachen können.
Wie viel verdanken Sie denn dem Tafelladen und der Kleideroase hier?
Wie viel ich das in Prozent, sage ich 100%. 100%. Ohne die Tafel das würde gar nicht gehen. Überhaupt nicht. Dann wäre man vielleicht, weiß ich nicht, schon unter der Brücke.
Das Gleiche sage ich auch 100%. Also ich schätze die Tafel sehr und ich bin auch froh, dass es die Tafel gibt. Ja.
Der Ulmer Tafelladen ist eine Einrichtung des Deutschen Roten Kreuz und ist in der Schaffnerstraße in Ulm.
Wissen Sie, was ein Tafelladen ist?
Ein Tafelladen? Ich wüsste keinen in Ulm.
Wo die Leute zum Essen hingehen?
Ein Tafelladen halt vom Roten Kreuz.
Unter dem Begriff Tafelladen kenne ich nichts.
Gott sei Dank sind es nur wenige Bürger, die den Tafelladen nicht kennen oder nicht wissen, was das ist. Und viele, die wissen, wie wichtig ein Tafelladen ist, helfen mit. Der Tafelladen würde ohne ehrenamtliche Helfer nicht existieren.
Ja, mein Name ist Thea Rau.
Sie engagieren sich hier ehrenamtlich im Tafelladen. Warum machen Sie das?
Ich mache das schon sehr lange, das macht mir sehr viel Freude und es hat irgendwie auch eine Routine reinbekommen, weil ich jede Woche da bin. Das heißt, ich kenne hier sehr viele Leute, habe sehr viel Kontakt, spreche sehr viel mit denen und das macht dann einfach Spaß.
Frau Claudia Steinhauer arbeitet beim DRK als Abteilungsleiterin der sozialen Dienste.
Sie erklärt uns noch einmal das Prinzip der Tafelläden.
Ein Tafelladen ist ein Laden, in dem solche Lebensmittel ganz günstig verkauft werden, die sonst von den Supermärkten entsorgt werden würden. Und die werden von Ehrenamtlichen von uns abgeholt, werden dann in den Laden gebracht, werden von anderen Ehrenamtlichen wieder sortiert, weil wir natürlich nur die ganz guten Sachen in den Laden tun. Und dann können Leute, die wenig Geld haben, das bei uns zu einem ganz kleinen Preis einkaufen.
Unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichsten Gründen kaufen im Tafelladen ein. Doch alle haben etwas gemeinsam. Sie haben zu wenig Geld, um damit klarzukommen.
Wir haben einmal Rentner, die eine ganz kleine Rente haben. Alleinerziehende Mütter, die nicht so arbeiten gehen können, dass es reicht, ohne zusätzliches Geld vom Sozialamt zu bekommen. Und mittlerweile gibt es auch immer mehr Menschen, die ganz normal ganztags arbeiten gehen. Aber dadurch, dass die Miete so hoch ist oder die Mieten immer höher werden, wenig Geld fürs normale Leben und für den alltäglichen Bedarf übrig bleibt. Und dann müssen die auch, die sind dann auch unter dieser Einkommensgrenze, dass die eine Lobbycard bekommen und bei uns einkaufen können. Und natürlich, so jüngere Menschen, die bei uns einkaufen, sind meistens die, die irgendwelche gesundheitlichen Probleme haben und deshalb nicht arbeiten gehen können. Und wer nicht arbeiten gehen kann, hat auch wenig Geld.
Durchschnittlich kommen 172 Personen pro Tag in den Tafelladen, bei einer nur 3-stündigen Ladenzeit. Gibt es da nicht Gedränge und Streit um die Lebensmittel? Mit dem neuen Zeitfenstereinkauf kommt das nicht mehr vor.
Also es gab früher ganz großes Gedränge, bis wir dann auf die Idee kamen, Zeitkartensystem einzuführen. Weil wir öffnen um 14 Uhr und natürlich haben die, die um 14 Uhr gleich drankommen, die größte Auswahl. Und früher war das tatsächlich so, dass die ersten Kunden schon um 10 Uhr vor der Tür gestanden sind und haben gewartet. Und wir haben jetzt ein Zeitkartensystem eingeführt im Halbstundentakt. Und wenn jetzt ein neuer Kunde kommt, bekommt er auch eine Zeitkarte ausgehändigt. Und die wird dann immer bei jedem Einkauf um eine halbe Stunde verändert. Ja? Und dann bekommt er für den nächsten Einkauf eine halbe Stunde später. Und manche Leute konnten damals dann auch gar nicht kommen, wie zum Beispiel junge Mütter mit Kinderwagen oder kleinen Kindern, weil die standen dann um 14 Uhr in der Menschentraube drin und zwar ganz hinten, weil vorne standen die, die morgens um 10 schon da waren. Und durch dieses Zeitkartensystem muss auch gar niemand vor 14 Uhr kommen, weil er kommt eh nicht früher rein.
Um 15 Uhr Bananen kaufen, um 16 Uhr Tomaten, um 17 Uhr gibt es weder das noch das andere. Und was ist, wenn man mal nach Rezept kochen will und braucht dazu Artischocken und reichen die Lebensmittel denn überhaupt aus?
Die Philosophie vom Tafelladen ist ja die, wir holen die Reste ab beim Supermarkt. Und wir haben keinen Anspruch, jetzt zu sein, dass wir ein Vollangebot haben, dass wir alles anbieten können an Lebensmittel. Man kann auch nicht hingehen, wenn man jetzt in den Tafelladen kommt, dass man sich zu Hause einen Einkaufszettel macht und sagt, ja, ich mache mal das Rezept ausprobieren oder ein anderes, dafür brauche ich die und die Zutaten. Wer bei uns einkauft, der muss gucken, was ist da und was kann ich aus dem machen, was ich da vorfinde. Und wenn auch jeder, der eine Lobbycard beantragen könnte oder jeder, der wirklich wenig Geld hat, zu uns kommen würde, so viel Lebensmittel hätten wir nie, um alle versorgen zu können.
Circa 80 ehrenamtliche Helfer arbeiten insgesamt in den 6 Tafelläden im Alpdonnerkreis. Menschen wie Thea Rau, die im Laden direkt helfen, Menschen, die Waren aus den Supermärkten oder den Bäckereien holen. Und dann Fahrer, die die Lebensmittel zu den Tafelläden bringen. Was sind die größten Probleme in diesem gut organisierten und wichtigen System?
Also am allerschwierigsten ist es, dass wir immer ausreichend Ehrenamtliche haben. Und ganz besonders, wo wir wirklich viele Leute brauchen, ist mit einem Führerschein, die dann auch bereit sind, mal so 6 Stunden am Tag Lebensmittel abzuholen und die dann auch in der Lage sind, einen großen Sprinter zu fahren. Weil das ist auch wirklich Knochenarbeit, die ganzen Kisten zu holen. Es ist auch nicht immer angenehm, weil es ist nicht alles toll, was dann in den Kisten ist. Erst nachher, wenn sortiert ist, ist es gut, vorher manchmal überhaupt nicht. Und da haben wir dann doch schon eine hohe Fluktuation drin.
Sich mal Zeit nehmen und nur darüber nachdenken, was wäre, wenn. Das wünschten sich die ehrenamtlichen Helfer vom Tafelladen, wenn ich plötzlich am Rande der Gesellschaft stehen würde, mein Einkommen nicht mehr zum Auskommen reichen würde. Stellen Sie sich bitte einmal vor.
Wir, also wir sehen es anders.
Unserer Meinung nach.
Kritisch.
Lustig.
Kein Weg zu weit.
Kein Thema zu schwer.
Interessiert? Die Freitagsreporter. Von 3 bis 4. Freitags, hier auf der 102,6.
Das Thema dieser Stunde, Armut. Wenn das Geld am Monatsende nicht zum Leben reicht, sind die Tafelläden unverzichtbar. Dies haben wir eben im Beitrag über die Ulmer Tafel gehört. Doch genauso wichtig und unverzichtbar ist es mit der Kleidung. Eine warme Jacke im Winter oder Turnschuhe für den Sport. Auch einfach mal ein neues schickes Kleid, im heutigen Einzelhandel nicht ganz billig. Und deshalb gibt es die Kleideroase, ein ganz besonderer Secondhand-Laden. Dieser, auch eine Einrichtung des DRKs, befindet sich direkt neben dem Tafelladen. Sabine Wegerer ist die Leitung der Kleideroase.
Kleideroase, was genau soll ich mir darunter vorstellen?
Also es ist ein Kleiderladen, wie ein Secondhand-Laden, wo jeder einkaufen kann. Unsere Kleidung besteht aus Spenden, von Privatspenden. Wir haben Neuware auch von Läden, wo zum Beispiel einen Saisonwechsel haben, die werden auch gespendet. Oder von Privatleuten, weil die sagen vielleicht, dass man rausgewachsen ist. Die werden dann bei uns abgegeben. Die werden von uns durchgeschaut und alles, was für uns gut empfunden wird, wird dann im Laden ausgehängt.
Zwischen günstig und teuer, wie sind die Preise hier?
Da muss man dazu sagen, dass hier jeder einkaufen kann. Das bedeutet, also auch die, wo berechtigt sind, im Tafelladen einzukaufen, kommen zu uns, bekommen abends dann für den halben Preis. Unsere normalen Preise bewegen sich von 4 Euro vom Pullover bis zur Neuware 30 Euro. Die, wo eine Lobbykarte oder Kundenkarte haben, die kriegen das dann immer um den halben Preis.
Und wer kommt tatsächlich?
Also die meisten Kunden kommen vom Tafelladen.
Was haben die Kleidungsstücke hier denn für einen Wert?
Wir bekommen also neuwertige Sachen, die sind mit Originalpreis ausgezeichnet. Die bewegen sich zwischen 100 und 120 Euro und wir bei uns kosten es dann 10 Euro.
Was würden Sie sich für die Zukunft der Kleideroase wünschen?
Da die Qualität der Privatspenden sehr nachgelassen hat, würde ich mir wünschen, dass die Privatspender einfach auf die Qualität achten, dass sie wieder weitergegeben werden kann. Es ist momentan gerade so, dass wir sehr viel aussortieren müssen. Das heißt, die Kleidung ist schmutzig, kaputt, nicht mehr tragbar oder nicht mehr weiterzugeben. Und das wird, wenn das so weitergeht, hätten wir ein Problem mit der Nachfrage für unsere Kunden.
Seit wann gibt es die Kleideroase schon?
Also wir feiern dieses Jahr unser 10-jähriges.
An was fehlt es sonst noch hier in der Kleideroase?
Was wir sehr viel mehr benötigen, sind Männersachen. Männerschuhe, Männerkleidung an sich, weil erfahrungsgemäß die Männer einfach das länger tragen wie die Damen. Und deswegen ist auch bei uns Männersachen eher weniger, was abgegeben wird.
Jeder kann und darf in der Kleideroase einkaufen. Ein Laden für Bedürftige, aber auch für jeden anderen. Es könnte eine Begegnungsstätte sein, ein Ort des Austauschs. Dazu ist die Kleideroase trotz ihres 10-jährigen Bestehens aber zu unbekannt. Zu einseitig ihre Kunden. Wir finden das schade. Kann die Stadt Ulm da nicht etwas tun, fragen wir uns? Frau Ambacher sieht täglich die Ärmsten der Armen. Sie ist die Leiterin des Obdachlosenheims in Ulm in der Frauenstraße. Wenn man in die Unterkunft hinein will, muss man klingeln. Es herrscht reges Kommen und Gehen.
Mein Name ist Karin Ambacher. Ich bin vom Beruf Diplom Sozialpädagogin und bin hier die Leiterin vom DRK Übernachtungsheim.
Warum machen Sie das? Was treibt Sie an?
Ich denke und glaube, dass die Menschen, die hier sind, die hier landen, im Leben manche Chancen nicht bekommen haben, die andere bekommen haben und deswegen verdienen, dass man sie einigermaßen menschenwürdig behandelt.
Welche Gesichter hat Ihrer Meinung nach Armut und woran erkennt man sie?
Also ich glaube, das Schlimmste, was Armut auszeichnet, ist dieses Gefühl von Hoffnungslosigkeit, das Gefühl, dass sich nichts ändern wird und dass ich keine Chancen habe, aus dieser Armut rauszukommen. Und dass das so das Kennzeichen ist von extremer Armut.
Glauben Sie, man erkennt Armut?
Man erkennt sie nicht immer. Manchen Leuten sieht man natürlich an, dass sie Penner sind. Manchen Leuten sieht man auch an, dass sie arm sind. Andere, weil sie einfach alte Klamotten haben oder Sonstiges. Aber es gibt auch viele Menschen, die hier wohnen, wo man es außen nicht sehen. Also wenn man es nicht weiß, sehen die Leute außen nicht, dass die Leute von hier sind.
Sie haben gerade Penner gesagt. Empfinden Sie das nicht als Beleidigung? Ist es ein Wort für Obdachlose?
Das ist ein prägnantes Wort, wo jeder versteht, was ich meine. Also ich persönlich sage nicht, die Leute sind Penner. Das würde ich auch nie sagen zu jemandem. Aber es ist so, dass jeder dieses Wort versteht und weiß, was ich damit meine.
Wissen Sie, wie viele Menschen in Ulm obdachlos leben und also auf der Straße und wie hoch der Anteil der Frauen davon ist?
Es gibt keine Zahlen in Ulm, wie viele Menschen tatsächlich ohne Wohnung sind. Und ohne Wohnung heißt nicht nur allein auf der Straße sein, sondern ohne Wohnung heißt zum Beispiel auch, wenn ich bei Freunden und Bekannten im Wohnzimmer schlafe. Oder wenn ich im Hotel wohne und nicht weiß, ob ich nächsten Monat die Zimmer noch bezahlen kann oder nicht. Ja? Das alles sind Menschen, die eigentlich keine Wohnung in dem Sinn haben, was wir unter Wohnung verstehen. Ich kann es nicht sagen. Also ich würde jetzt mal behaupten, dass circa, die Zahlen steigen immer mehr, 20-25% davon Frauen sind.
Was sind die Ursachen für Obdachlosigkeit?
Es gibt persönliche Ursachen von Obdachlosigkeit und es gibt äußere Umstände von Obdachlosigkeit. Ich denke, einer der äußeren Umstände von Obdachlosigkeit kann sein, dass jemand einfach aufgrund von, dass er arbeitslos wird, die bisherige Wohnung nicht mehr bezahlen kann. Ja, die ist zu teuer. Und dass er einfach aber eine billigere Wohnung nicht findet, weil es im Moment in Ulm, aber nicht nur in Ulm, sondern in allen großen Städten eigentlich überhaupt keine billigen Wohnungen mehr gibt. Und derjenige, der arbeitslos ist und die alte Wohnung aufgeben muss, große Probleme hat, eine andere zu finden. Dann gibt es natürlich auch andere Ursachen. Es gibt Menschen, die sind psychisch einfach krank, ja, und haben die Tendenz zu sammeln. Sammeln, sammeln, sammeln. Das heißt mit dem sogenannten Messi-Syndrom. Und wenn die Menschen dann ganz, ganz viel gesammelt haben und es merken dann der Vermieter und es merken die Nachbarn, dann kann es auch passieren, dass so ein Mensch einfach gekündigt wird und dass er, weil das natürlich auf Dauer nicht geht, dass man die Wohnung immer noch voller stopft mit allem Möglichen, ja, und dass er das einfach die Wohnung verliert. Also es gibt zum Teil äußere Umstände, die die Leute obdachlos machen, es gibt zum Teil auch persönlich bedingte.
Welche sind wohl die größten Gefahren und Risiken für Obdachlose?
Ich denke, eine Gefahr ist natürlich, wenn man suchtkrank ist, dass man relativ früh stirbt. Weil Drogen oder Alkohol ist natürlich nicht sehr förderlich für die Gesundheit. Und das nächste Problem ist letztendlich, wenn die einfach draußen schlafen müssen. Es gibt manchmal auch Leute, die draußen schlafen müssen, wenn sie hier die Regeln nicht einhalten. Dann kommt es leider Gottes, in Ulm weiß ich es jetzt nicht, aber ich weiß es von anderen Städten, dass eben die Leute nachts schon überfallen worden sind und dass die eben so geschlagen worden sind, dass sie nachher ins Krankenhaus mussten oder schlimmstenfalls sogar tot waren. Ja? Also wenn Obdachlose draußen übernachten, ganz ungeschützt, wenn sie Pech haben, kommen halt irgendwelche Menschen, die da irgendwie das halt machen. Und wenn du da alleine liegst und dann schläfst, dann hast du eigentlich relativ wenig Chancen, dich zu wehren.
Haben Sie bestimmte Regeln oder Bedingungen in diesem Haus?
Keine Drogen, kein Alkohol, keine Gewalt, kein Diebstahl. Und keine Unverschämtheiten uns gegenüber oder gegenüber anderen Bewohnern.
Wie viele Plätze gibt es hier? Ist das Heim das ganze Jahr über geöffnet?
Das Haus ist 365 Tage im Jahr geöffnet. Man kann hier auch immer rein von 6.30 Uhr bis um 22 Uhr, beziehungsweise im Sommer um 23 Uhr. Und wir haben 28 Plätze Notübernachtung, 4 Plätze für Frauen und 4 Plätze fürs Genesungszimmer. Wenn ich einen Wunsch äußern durfte, würde ich dafür sorgen, dass es viel, viel mehr kleine Wohnungen gibt, die die Menschen bewohnen können, weil es sicher menschenwürdiger ist, in einer kleinen Wohnung zu wohnen, als hier auf Dauer zu leben. Aber ich würde die auch nicht alle auf einen Haufen machen, sondern ich würde die schön vereinzeln, ja, sodass die Leute aber halt in der Stadt wirklich jeder eine Möglichkeit hat, eine kleine Wohnung, was weiß ich, mit 30 Quadratmetern oder so zu haben. Ich würde mir auch wünschen, dass die Menschen, die nicht mehr in einer Wohnung leben können, die gibt es, ja, die das einfach nicht hinkriegen. Weil, wie gesagt, diese Messis oder einfach sonstige Erkrankungen, dass es für die Möglichkeiten gibt, dass sie trotzdem irgendwo wohnen können. Also das heißt vielleicht Bauwägen, die man irgendwo aufstellt. Oder dass halt sehr intensiv betreut wird, dass halt jemand kommt und guckt nach den Leuten, ja. Weil, also ich sehe das hier, in einem Heimwohnen hat immer viele Nachteile. Man ist, obwohl wir versuchen jetzt nicht zu streng zu sein, ja, aber man ist immer reglementiert, man ist nie alleine, ja, und man hat vor allem überhaupt keinen Platz für seine Sachen.
Macht die Stadt Ulm Ihrer Meinung nach genug gegen Armut und Obdachlosigkeit?
Nein, ganz einfach nein. Das ist ein ganz weites Feld. Aber wie gesagt, diese Hilfe für Menschen, also gerade mit diesen in dieser extremen Lebenslage, ist nicht sehr ausgebaut und auch nicht sehr ausgetüftelt. Einfach deswegen, weil es diese Wohnungsnot gibt und weil wir wirklich fast keine Chance haben, jemanden zu vermitteln oder nur ganz tröpfchenweise, ja. Und gegen Armut macht die Stadt Ulm natürlich ein bisschen was. Wobei, das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Also die Stadt Ulm kann das alleine auch gar nicht mehr lösen. Wir haben ein politisches Problem, das einfach es in Deutschland immer mehr arme Leute gibt, ja. Und das müsste man auf Bundesebene lösen. Das kann die Stadt alleine gar nicht mehr machen.
Stellen Sie sich bitte einmal vor.
Wir, also wir sehen es anders.
Unserer Meinung nach.
Kritisch.
Lustig.
Kein Weg zu weit.
Kein Thema zu schwer.
Interessiert? Die Freitagsreporter. Von 3 bis 4. Freitags. Hier auf der 102,6.
Die Freitagsreporter. Mit einer Sendung über Armut. Immer aktuell. Immer auf Zack. Mit uns wird es politisch. Wir sind kritisch.
Wir fassen zusammen. Dem Tafelladen in Ulm fehlen ehrenamtliche Helfer, die LKWs fahren können und schwere Lebensmittelkisten transportieren. Der Kleideroase fehlt es an Werbung und Bekanntmachung. Das Obdachlosenheim kritisiert die Stadt Ulm in Bezug auf Wohnungsangebote für die Obdachlosen.
Nun sind wir in unserer Recherche über Armut und mit vielen Fragen im Rathaus bei Frau Iris Mann gelandet. Hier werden wichtige Entscheidungen getroffen. Entscheidungen, die nicht einfach sind und sicherlich kann es auch nicht immer allen Bürgern recht gemacht werden. Entscheidungen, die von vielen Personen auch erstmal abgesegnet werden müssen, vom Gemeinderat und vom Land Baden-Württemberg. In Sachen Armut gibt es hier im Rathaus eine Person, die an die Spitze dieser Angelegenheiten gewählt wurde, Frau Iris Mann. Wir wollen mit ihr sprechen. Was ist denn eigentlich eine Sozialbürgermeisterin? Wie viele Ulmer Bürger sind arm? Was bedeutet Armut für Kinder? Welche Hilfen und Angebote gibt es? Und was sagt Frau Mann zu unseren kritischen mitgebrachten Fragen?
Was ist eine Sozialbürgermeisterin und warum braucht man sie?
Ja, weil es überall da, wo Menschen zusammenleben, man sich natürlich die Frage stellen kann, wie wollen wir das eigentlich organisieren? Wie wollen wir zusammenleben? Wie wollen wir zum Beispiel sowas wie Bildung und Ausbildung organisieren? Wo sollen die Kinder Möglichkeiten haben, sich zu betätigen? Was brauchen wir an Betreuungsangeboten? Was brauchen Leute an Unterstützung, weil sie vielleicht selbst nicht ausreichend Geld verdienen? Und irgendjemand muss sich ja überlegen, wie kann man das, wo sind da unsere Ziele, wo wollen wir hin und was müssen wir tun, damit wir die Ziele erreichen?
Wie viele Ulmer sind denn arm? Gibt es da eine Zahl, die man nennen kann oder einen Schätzwert?
Ja, also von Armut bedroht sind etwa 9-10%. So ist im Moment unsere Schätzung. In Baden-Württemberg insgesamt sind es gut 15%. Also direkt jetzt hier in der Stadt ist es eigentlich noch ganz okay.
Was für Folgen hat Armut für Kinder?
Ja, ganz unterschiedliche Folgen. Und zwar nicht nur, dass man sich dann nicht gerade immer das neueste Handy kaufen kann. Das ist vielleicht was, was einem schnell einfällt. Sondern auch so ganz einfache Dinge. Ich habe vorher schon gesagt, Ernährung zum Beispiel. Also gute Lebensmittel, gesunde Lebensmittel sind oft teurer als eben andere. Es geht um das Thema Gesundheit ganz insgesamt. Manche von euch haben eine Zahnspange. Auch das ist was, das man sich nicht unbedingt leisten kann, wenn man wenig Geld hat. Oder ihr kennt vielleicht vom Zahnarzt auch solche Dinge, so Vorsorge-Sachen, die man machen kann, die man aber selber bezahlen muss. Das sind so Punkte. Oder auch wenn man zum Arzt geht und bestimmte Medikamente braucht, bei manchen muss man einfach dann zusätzlich bezahlen. Das kann sein, dass das dann Kindern, die in Armut leben, schwerfällt, beziehungsweise sie an diese Leistung nicht kommen. Wohnen ist ein ganz großes Thema. Ihr wisst, Wohnungen sind, eine Wohnung zu mieten ist nicht so günstig. Und wenn ich eben wenig Geld habe, dann kann es gut sein, dass auch Kinder dann ganz in ganz beengten Verhältnissen leben, dass sie sich mit mehreren Geschwistern ein Zimmer teilen, dass sie auf engem Raum eben mit der ganzen Familie leben. Und ihr könnt euch wahrscheinlich auch vorstellen, das macht natürlich auch, ja, da kann man sich nicht immer so entfalten oder kann man nicht immer so sein eigenes Ding machen, wie man das vielleicht gerne möchte. Vielleicht hat man auch, wenn man Hausaufgaben machen muss, gar nicht so die Ruhe, weil noch andere Kinder im selben Zimmer sind und eben was anderes machen wollen, laut Musik hören oder was auch immer. Kulturangebote zum Beispiel, auch das ist ein Thema. Wer von euch weiß nicht, ob jemand in der Musikschule ist oder bei Contiki oder sonst eben sowas, macht das alles oder auch im Sportverein, das alles kostet Geld. Dafür kann man Unterstützung beantragen auch. Da gibt es auch Unterstützung ganz speziell für Freizeitangebote und eben sowas, wie ich vorher gesagt habe, Klassenfahrten und so für Kinder. Aber das ist natürlich, man muss es dann beantragen und das setzt wiederum voraus, dass die Eltern oder irgendjemand eben das dann auch tut. Das ist nicht selbstverständlich.
Die Freitagsreporter mit einer Sendung über Armut. Immer aktuell, immer auf Zack. Mit uns wird es politisch. Wir sind kritisch.
Für Menschen, die arm sind, gibt es in Ulm die Möglichkeit der Lobbycard und der Kinderbonuscard. Das ist ein freiwilliges Angebot der Stadt Ulm. Man kann mit dieser Karte Ermäßigungen für die Bereiche Freizeit, Einkäufe, Bildung und Kultur erhalten.
Umsonst bekommt man damit zum Beispiel Kernzeitbetreuung in den Kindergärten, Museumseintritte, das Ausleihen von Büchern in der Bibliothek, Ermäßigung bei Fahrkarten, Musikschulen, Volkshochschulkurse und noch andere Vergünstigungen. Das ist schon eine tolle Sache.
Dennoch, gäbe es nicht doch noch mehr oder andere Möglichkeiten, etwas für Menschen in Armut zu tun? Die Freitagsreporter konfrontieren.
Im Tafelladen in Ulm wurde uns auch gesagt, also da haben wir erfahren, dass der Tafelladen hauptsächlich von ehrenamtlichen Helfern am Leben gehalten wird und gerade für schwierige und mühselige Arbeiten, wie zum Beispiel Waren von Supermärkten abzuholen und zum Tafelladen zu bringen, findet man fast keine Leute. Warum werden solche Stellen nicht für ein bisschen Geld von der Stadt Ulm bezahlt?
Weil solche Einrichtungen aus einer ehrenamtlichen Initiative entstanden sind ursprünglich. Das Deutsche Rote Kreuz, das ja Träger des Tafelladens ist, ist eine karitative Einrichtung, die sich aus verschiedenen Beiträgen speist und die haben das in ihr Programm aufgenommen. Grundsätzlich gehen wir tatsächlich als Stadt nicht da hinein, dass wir sagen, wir stellen Lebensmittel günstiger zur Verfügung, weil wir eigentlich eher den Ansatz stärken zu sagen, wir wollen über diese anderen Maßnahmen, was ich vorher gesagt habe, schauen, dass die Leute finanziell entlastet sind, also zum Beispiel keine Kita-Gebühren zahlen müssen, dafür aber ein bisschen mehr Möglichkeiten haben, weil sie eben über die Sozialleistungen, die sie regelmäßig bekommen, dann mehr zur Verfügung haben, auch im normalen Geschäft einzukaufen. Also man kann jetzt entweder sagen, ich mache eine Sonderstruktur für diejenigen, die wenig Geld haben. Damit ist aber auch immer klar, wer da hingeht. Oder man kann sagen, ich versuche Möglichkeiten zu finden, dass das wenige Geld so zur Verfügung steht, dass man an ganz normalen Angeboten, also im ganz normalen Supermarkt einkaufen kann. Da gibt es jetzt nicht schwarz oder weiß. Natürlich ist es ein tolles Angebot und ich finde das auch klasse, dass das DRK das macht. Aber ist ein bisschen klar geworden, wie ich es meine?
Beispiel Kleideroase. Kaum jemand in Ulm weiß, dass dies auch ein ganz normaler Secondhand-Laden ist, wo gute und teure Ware für günstiges Geld gekauft werden kann. Warum macht die Stadt Ulm nicht Werbung dafür?
Ja, gute Frage. Also wir haben die Kleideroase in einem auf unserer Angebotspalette, die eben, es gibt so einen Flyer, wo eben Einrichtungen aufgeführt sind, wo man günstig an bestimmte Dinge kommt, wie zum Beispiel der Tafelladen, zum Beispiel die Kleideroase und anderes. Aber wir machen kein großflächiges Marketing, das stimmt.
Wir waren vor anderthalb Wochen im Obdachlosenheim in Ulm. Die Frau Ambacher, die da arbeitet, hat gemeint, die Stadt tue nicht genug für Armut. Sie hat das Beispiel bezahlbare Wohnungen genannt. Was sagen Sie dazu?
Ja, ich würde jetzt nicht sagen, die Stadt tut nicht genug. Klar, das ist ja logisch. Wir tun sehr viel, aber man kann natürlich, wir haben trotzdem Bedarfe, mit denen wir nicht, die wir nicht befriedigen können. Das ist absolut so. Ich habe es vorhin ja schon gesagt, Wohnraum ist tatsächlich ein Riesenthema. Wir haben in den letzten 3 Jahren jeweils ein Wohnbauprogramm aufgelegt, wo die städtische Wohnbaugesellschaft mehrere hundert Wohnungen pro Jahr in ihr Bauprogramm aufgenommen hat, genau deswegen, weil der Zuzug von außen sehr groß ist, auch weil Ulm insgesamt eine attraktive Stadt ist und weil wir zunehmend mehr Einzelhaushalte haben und der Durchschnitts-Ulmer, sage ich mal, noch vor 20 Jahren ungefähr 20 Quadratmeter Wohnraum benötigt hat und heute sind wir bei über 40. Das heißt, wir brauchen im Grunde für dieselbe Zahl von Leuten doppelt so viel Fläche an Wohnungen. Und das ist gar nicht so leicht zu realisieren, zumal ihr ja auch wisst, die Stadt ist jetzt eigentlich nicht vorrangig als Wohnbaugesellschaft unterwegs, sondern eigentlich gibt es ja ganz viele Leute, die privat bauen, es gibt Wohnbauunternehmen, das ist eigentlich ja nicht originäre städtische Aufgabe alleine. Und das macht es so schwierig. Wir haben insgesamt wenig Platz im Stadtgebiet. Das heißt, wir können im Moment fast nur noch da bauen oder überwiegend noch da bauen, wo irgendwo zwischen schon bestehenden Häusern noch Lücken sind. Das versuchen wir auch. Das versuchen wir auch schnell zu realisieren. Aber wir haben immer wieder die Situation, dass dann die Leute, die drumherum wohnen, das nicht so schön finden, was man auch verstehen kann. Und dann gibt es Bürgerinitiativen, dann gibt es Proteste. Und dann dauert so ein Bauvorhaben leider oftmals wesentlich länger, als uns lieb ist. Aber das Problem, bei der Problemanalyse sind wir uns total einig und wir sind uns auch einig, oder beziehungsweise wir haben auch ein großes Bauprogramm aufgelegt. Es geht nur leider trotz vieler Baustellen nicht immer ganz so schnell, wie wir es gern hätten.
Stellen Sie sich bitte einmal vor.
Wir, also wir sehen es anders.
Unserer Meinung nach
kritisch,
lustig,
kein Weg zu weit,
kein Thema zu schwer.
Interessiert? Die Freitagsreporter von 3 bis 4, freitags, hier auf der 102,6.
Das Thema dieser Stunde: Armut.
Genügend bezahlbare Wohnungen für Menschen mit wenig bis gar keinem Einkommen bleibt weiter ein Problem und lässt sich wohl nicht so einfach und schnell lösen. Oder doch?
In Ulm haben sich kreative Bürger und Büros ihre eigenen Gedanken dazu gemacht. Heraus kam eine Idee, eine mögliche Hilfe, das Ulmer Nest. Was das ist und welche kreativen Bürger dahinter stecken, möchten wir euch nicht vorenthalten.
Hallo, mein Name ist Katrin Guter. Ich bin Teil der Botschaft, Büro für Gestaltung in Neu-Ulm.
Was ist dann das Ulmer Nest? Was kann man sich darunter vorstellen?
Das Ulmer Nest wird ein Erfrierungsschutz für Obdachlose und ist im Endeffekt wird es eine Kiste werden, in der Obdachlose dann übernachten können, wenn der Erfrierungsschutz ausgerufen wird. Das sind dann die ganz kalten Zeiten im Winter sozusagen, genau. Und soll sozusagen Schutz bieten vor Nässe, Wind und Kälte.
Woher kam denn die Idee für das Ulmer Nest?
Die Idee fürs Ulmer Nest, die ist in dem sogenannten Wilhelmsbüro entstanden. Das war eine Kunstaktion, so eine Art Pop-up-Büro an der Wilhelmsburg. Da hatten wir eine Aktion, und zwar haben wir jede Woche, das waren 5 Sessions, haben wir uns für 2 Tage mit unserem ganzen Arbeitsplatz an die Burg verlagert. Und dort durfte jeder Mann oder jede Frau Probleme einreichen. Das Motto war, was ist eigentlich dein Problem? Und da hat die Abteilung für Soziales der Stadt Ulm hat dieses Problem eingereicht, dass in Ulm oder in anderen Städten auch nicht ausreichend Erfrierungsschutz vorhanden ist in diesen Zeiten für eine ganz bestimmte Zielgruppe an Obdachlosen, also für eine ganz bestimmte Gruppe an Obdachlosen. Ja.
Welche Gruppe?
Es ist so, dass gewisse Gruppen innerhalb der Obdachlosen aus diesem Raster rausfallen. Also es gibt ja die Übernachtungsheime und auch die Angebote im Kälteschutz der Stadt Ulm. Dann wird der Bahnhof aufgeschlossen, wenn es richtig kalt wird. Aber es gibt bestimmte Personen, die diese Angebote nicht wahrnehmen können, dürfen oder wollen auch. Also viele haben zum Beispiel ein Problem, im Übernachtungsheim dann auf engstem Raum mit vielen, vielen Menschen sozusagen im Zimmer zu übernachten. Die Möglichkeit besteht auch nicht, wenn ich jetzt einen Hund dabei habe, den müsste ich über Nacht tatsächlich ins Tierheim abgeben. Oder auch die eben im Bahnhof, da hast du ja auch keine Privatsphäre im Endeffekt. Natürlich auch Menschen, die alkoholisiert sind stark und so weiter, die dürfen alle nicht in diese Übernachtungsheime dann mit rein. Genau. Und eben für diese Personen exakt ist dieses Ulmer Nest oder soll es werden in der Zukunft.
Das heißt, es dürfen auch Leute, die Drogen und Alkohol nehmen, zum Beispiel ins Ulmer Nest.
Ja, genau, für solche Leute ist es natürlich da, ja, genau, oder auch da.
Wie viele von den Ulmer Nestern werden gebaut?
Das wissen wir aktuell noch gar nicht. Also aktuell befinden wir uns in einer Phase, in einer Entwicklungsphase. Jetzt muss erstmal geschaut werden, wie wird das Ulmer Nest nachher aussehen, wie wird das technisch alles realisiert sein, und dann wird es erstmal in eine Testphase gehen, um überhaupt zu beweisen, dass dieses ganze Konzept auch standhält im realen Leben. Und anschließend wird dann geschaut, was tatsächlich aus diesem Projekt dann entstehen wird. Und wenn alles gut geht, dann hoffentlich werden einige Nester nächsten Winter oder übernächsten Winter dann in Ulm stehen werden. Ja.
Wie kann man sich das vorstellen? Nehmen die Obdachlosen die Nester mit oder haben die Nester feste Plätze?
Also das wird so sein, dass die Stadt, wenn es richtig kalt wird, diese Nester sozusagen verteilt an bestimmten Plätzen in der Stadt. Die sollen dann dort auch fest stehen, verankert sein. Und die Obdachlosen haben sozusagen nicht die Möglichkeit, die mitzunehmen.
Wie ist es dann eigentlich mit dem Schutz, wenn die Obdachlosen drin schlafen? Man hört ja auch immer wieder in den Nachrichten, dass welche angegriffen wurden. Kann man die dann abschließen oder stehen die an Orten, wo jemand, wo eine Kamera ein Auge drauf hat oder wo man im Notfall eingreifen könnte?
Es ist so, dass die von innen natürlich abschließbar sind. Das heißt, ein Dritter würde von außen nicht rankommen. Die Stadt wird allerdings die Möglichkeit haben, die Nester von außen aufzuschließen. Sollte im Falle der Fälle irgendwas passieren, da muss man ja schnell hinkommen. Und die Stadt wird auch wissen, wo die Nester stehen. Das wird dann über GPS funktionieren und wird auch wissen, wann liegt jemand drin in diesem Nest. Genau.
Wie wird das Ulmer Nest dann aussehen?
Also das Ulmer Nest wird eine Form haben, aktuell ist es ein Fünfeck, einfach das ist so gewachsen, weil dort der Platz im Endeffekt am besten ausgenutzt werden kann. Es wird dort eine Liegefläche geben im Nest selbst und einen Bereich zu Füßen quasi der Person, die dort übernachtet, wo beispielsweise das ganze Gepäck verstaut werden kann oder auch der Hund Platz finden kann, sodass der natürlich auch geschützt ist in der Nacht.
Wird es Fenster geben?
Es wird Fenster geben, und zwar nach hinten raus, sodass man natürlich auch da ein bisschen das Sicherheitsgefühl hat. Der Mensch, der drin liegt, wird raussehen können, aber man wird von außen nicht reinsehen können. Genau, so ein bisschen wie bei einem Bus muss man sich das vorstellen, mit so einer Folie. Ne? Ja.
Wird es auch eine Toilette geben?
Eine Toilette wird es nicht geben, dafür ist es einfach auch zu klein, aber es wird natürlich dann, oder da muss man schauen und auch gemeinsam mit der Stadt jetzt ein Konzept entwickeln, wie man das dann an öffentliche Toiletten im Endeffekt anbinden kann und beziehungsweise die Plätze dann entsprechend auch auswählt, wo die Nester dann zu stehen haben später.
Wie ist das mit Kochen und Essen?
Also Essen kann man natürlich drinnen, aber es wird keine Kochstelle geben. Dafür ist es auch nicht ausgelegt. Es soll keine Wohnung ersetzen oder auch kein Hotel, sondern es soll tatsächlich nur die wirklich letzte Überlebensmaßnahme werden. Also keinen großen Luxus wird es da drin geben, will ich damit sagen, genau.
Ich liege hier im Ulmer Nest und das sieht hier wie ein modernes Vogelnest aus.
Und das war ganz interessant, wir hatten auf dem Münsterplatz auch die Umfrage, also hat man das Nest dabei und wollten so mal ein bisschen die Öffentlichkeit auch befragen nach der Meinung. Die Assoziationen waren ganz interessant, also natürlich viele Ältere hatten dann sofort die Assoziation mit einem Sarg und gerade die jüngere Generation, die meinten auch, boah, das können wir doch super aufs Festival aufstellen und so weiter. Also natürlich auch je nachdem, welchen Kontext man damit hat. Genau.
Gut, dass es Menschen gibt, die sich Gedanken machen. Ob das die Helfer in sozialen Einrichtungen, die Politiker in Stadt und Land oder kreative Köpfe, die so manche Ideen umsetzen sind. Sie alle wollen die Situation verbessern. Doch was kann der Einzelne tun?
Anfangen, darüber nachzudenken und Armut nicht zu verleugnen. Das wäre schon mal ein guter Anfang. Und für uns ein gutes Ende für die Sendung. Vielen Dank für eure Interesse. Am Mikrofon verabschieden sich die Freitagsreporter. Verantwortlich für diese Sendung war Claudia Schwarz.
Stellen Sie sich bitte einmal vor.
Wir, also wir sehen es anders.
Unserer Meinung nach.
Kritisch.
Lustig.
Kein Weg zu weit.
Kein Thema zu schwer.
Interessiert? Die Freitagsreporter. Von 3 bis 4. Freitags. Hier auf der 102,6.